Ja, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung über Algorithmen, Programme und Maschinen. Die Einteilung ist einfach heute, besteht erstmal nur aus zwei Unterkapiteln. Um Algorithmen soll es im ersten Abschnitt gehen, um Maschinen im zweiten Abschnitt. Programme kann man sowohl als Algorithmen als auch als Maschinen betrachten, wie wir noch sehen werden. Sie bilden sozusagen den Übergang zwischen diesen beiden Kategorien. Aber bevor wir über Algorithmen sprechen, das ist ja nun ein mathematischer Begriff, beziehungsweise einer, der auch in der Informatik eine große Rolle spielt. Und für diejenigen von uns, die mit Mathematik eher sonst nichts zu tun haben, erstmal einfach nur ein Fremdwort, vermute ich. Möchte ich eine Hinleitung dazu versuchen, indem ich zunächst mal ausgehe von Begriffen, die uns alltäglich geläufig sind, nämlich Routinen und Rezepte. Im gewissen Sinne sind Algorithmen nichts anderes. Was ist eine Routine? Wann hat sich etwas zu einer Routine für uns entwickelt? Ich denke, als Routine bezeichnen wir Handlungsabfolgen, die uns sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen sind. Das heißt, die durch Übung und Gewohnheit, durch ständige Wiederholung sich verfestigt haben und die sich deswegen verfestigen konnten, weil sie uns als bewährt erscheinen. Ich sage erscheinen, weil ob sich immer nur bewährte, tatsächlich bewährte Handlungsabfolgen zu Routinen verfestigen, das kann man durchaus ja auch bezweifeln. Wir wissen, dass wir vielleicht viele Gewohnheiten haben und routinemäßig etwas in einer bestimmten Weise tun, ohne dass man unbedingt behaupten kann, dass das etwas Bewährtes ist. Beziehungsweise das, was bewährt heißt, lässt sich sicherlich im Einzelfalle dann auch diskutieren. Und wir wissen ja auch, dass es manchmal wichtig ist, Routinen aufzubrechen, eben deswegen, weil sich da etwas verfestigt hat, was sich zumindest unter veränderten Gesichtspunkten nicht mehr unbedingt bewährt. Also das ist das, was wir als Routine bezeichnen. Und wenn sich eine Routine so richtig befestigt hat, dann merken wir eigentlich kaum noch, dass es sich dabei um eine solche Handlungsabfolge besonderer Art handelt, sondern sie ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, beziehungsweise so zu einem Automatismus, Verhaltensautomatismus geworden, dass sie uns wie natürlich und selbstverständlich erscheint. Und erst dann, wenn wir Schwierigkeiten kriegen mit unseren Routinen, dann fangen wir an, darüber nachzudenken, ob denn diese Handlungsabfolge so tatsächlich unbedingt effektiv ist, zielführend ist oder wie auch immer. Wahrscheinlich könnten wir unser Leben großenteils gar nicht bewältigen, wenn wir nicht haufenweise solcher Routinen entwickelt hätten, die uns ja auch entlasten, indem sie zu Automatismen verfestigt sind, die wir abrufen können in bestimmten Situationen. Brauchen wir nicht mehr darüber nachzudenken, was denn die richtige Verhaltensweise in einer bestimmten Situation ist, sondern wir antworten sozusagen automatisch mit einer Routine. Also insofern haben Routinen sicher eine ganz enorme Entlastungsfunktion und wir könnten ohne Routinen vermutlich kaum den Tag überstehen. Wenn eine Routine nun übertragen werden soll, also das, was für mich zur Routine geworden ist, ich jemandem anderen vermitteln soll, dass er sich die entsprechende Routine ebenfalls zu eigen machen soll, wenn ich also möchte, dass das, was ich entwickelt habe, als bewährte Handlungsabfolge von jemandem anderen, eben dann auch übernommen wird, ohne dass er selbst nochmal neu eine solche Handlungsabfolge zu entwickeln braucht, weil sie hat sich ja bei mir bewährt. Dann wird es notwendig, dass diese Handlungsabfolge, die uns oft eben unbewusst ist, dass die bewusst gemacht wird, expliziert wird, also ausdrücklich formuliert wird, und zwar so formuliert wird, dass sie von jemandem anderen dann auch verstanden und nachvollzogen werden kann. Das wäre dann ein Rezept. Ein Rezept wäre also die explizite Anweisung für eine Handlungsabfolge. Als Kochrezept kennen wir das alle, daher kommt das Wort, denke ich mal, für die meisten von uns als geläufiger Begriff. Und wir können das, was über Routinen gesagt worden ist, was über Rezept gesagt worden ist, beispielsweise auch auf die Situation von angehenden Lehramtsanwärtern beziehen. Wenn jetzt jemand von der Universität in die Schule kommt, dann ist es ja in der Regel so, dass er einem Mentor zugewiesen wird oder einer Mentorin. Das heißt, einem mehr oder weniger routinierten Lehrkraft zugeordnet wird, um von dieser Mentorin bzw. diesem Mentor zu lernen, auch von seiner oder ihrer Routine zu lernen. Man setzt sich dann hinten in die Klasse rein und guckt, wie macht er oder sie das eigentlich? Wie reagiert er oder sie in bestimmten wiederkehrenden Situationen? Und wenn man solche Routinen hat, dann ist das, ich sagte eben schon, entlastend. Man muss nicht immer wieder neu nachdenken, wie mache ich es jetzt eigentlich richtig? Es ist also nicht nur entlastend, sondern es verleiht auch Sicherheit. Sicherheit eben in dem Sinne, dass wenn ich erst noch drüber nachdenken muss, ich ja eine Handlungsabfolge überhaupt erst entwickeln muss, von der ich noch nicht weiß im Vorhinein, ob sie sich denn tatsächlich auch bewähren wird. Das heißt, ich kann mich irren. Ich kann vielleicht etwas versuchen, was dann schief geht, während, wenn ich Routinen habe, ich darauf vertrauen kann. Das hat sich in vielen Situationen bewährt. Es wird sich vermutlich, auch wieder in der jetzt, zu bewältigenden Situation bewähren. Und wenn man neu an die Schule kommt als Lehramtsanwärter, ist man sicherlich erstmal sehr, sehr unsicher im Hinblick darauf, was man denn zu tun hat, um mit dieser neuen schwierigen Situation fertig zu werden. Man hat eben noch keine Routinen entwickelt. Und das, was man an der Universität gelernt hat, lässt sich ja nur sehr begrenzt und sehr bedingt in Handlungsanweisungen, Handlungsabfolgen übersetzen. Es wäre also schön, wenn man von der Routine des Lehrers, der Lehrerin, der man zugeordnet ist, sozusagen etwas übernehmen könnte. Ja, wie übernehme ich etwas von meinem Mentor oder von meiner Mentorin? Wir könnten jetzt sagen, gut, ich beobachte ihre Routinen und versuche nachzuvollziehen, für mich festzuhalten, mir zu merken, wie sie in bestimmten Situationen sich verhält. Ich versuche also das als explizite Handlungsabfolge für mich festzuhalten, was auf Seiten des routinierten Lehrers, der routinierten Lehrerin eine implizite Verhaltensform ist. Wenn ich sage implizit, dann heißt das ebenso viel wie, sie ist nicht wirklich bewusst, sie wird nicht bewusst vollzogen, sondern sie wird mehr oder weniger als Automatismus vollzogen. Nun ist es ja so, dass das, was Routinen ausmacht und den routinierten Lehrer ausmacht, sich nicht nur in dem erschöpft, was ich beobachten kann. Wenn ich beispielsweise hinten in der Klasse sitze, aha, er verhält sich jetzt so und so, dann verhält er sich so und so und dann verhält er sich so und so. Manchmal verhält er sich gleich, manchmal verhält er sich unterschiedlich. Sondern Bemerkenswerte an Routinen ist ja, dass sie durchaus auf wechselnde Situationen, auf Situationen, die nicht vollständig gleich sind, angewandt werden können. Weil sozusagen auf Seiten des Routinierten eine Art von Intuition da ist, dass etwas an dieser Situation angemessen, und zwar das, worauf es in dieser Situation eben vor allem ankommt, was immer das sei, dass etwas an dieser Situation so ist, dass die Routine die angemessene Antwort auf diese Situation ist. Ich will das mal versuchen, an einem Beispiel zu erläutern. Ein Schüler kommt regelmäßig morgens zu spät in die erste Stunde. Sagen wir mal, ich wäre eben ein Lehrer, der immer diese erste Stunde in der Klasse hat. Der Schüler kommt also regelmäßig zu spät morgens in die Schule. Ich sitze jetzt, sagen wir mal, als Referendar hinten in der Klasse und sehe den Lehrer, wie er darauf reagiert. Er hat vielleicht eine bestimmte Wendung parat, mit der er sozusagen ironisch darauf reagiert, dass der Schüler wieder mal zu spät kommt. Man kennt das schon, alle in der Klasse kennen das schon. Er macht eine ironische Bemerkung, der Lehrer hat die Lacher auf seiner Seite. Damit hat er sozusagen so etwas wie die Hoheit über die Situation gewonnen. Der Schüler hat vielleicht auch irgendeine Standardantwort inzwischen entwickelt, mit der er auf die Bemerkung, auf die ironische Bemerkung vom Lehrer antwortet. Er erntet auch die üblichen Lacher darauf. Die Situation ist ausgeglichen. Der Lehrer kann sich wieder dem Unterricht zuwenden. Der Schüler setzt sich hin, gibt Ruhe. Der Unterricht kann weitergehen. Okay. Das wäre ein Beispiel für eine Routine. Lehrer reagiert beispielsweise vielleicht auch bei anderen Schülern in ähnlicher Weise darauf. Wenn ich jetzt lernen möchte von diesem Lehrer, kann ich dann einfach diese Verhaltensweise oder dieses Verhaltensmuster übernehmen? Kann ich also insofern von seiner Routine profitieren? Ich könnte also ein Rezept aus dieser Routine machen, immer wenn ein Schüler morgens zu spät kommt, dann habe eine Bemerkung parat, die in irgendeiner Weise zeigt, dass es wahrgenommen wird, dass er zu spät kommt, dass man weiß, dass er immer zu spät kommt, dass man es auf der anderen Seite aber nicht als eine Störung des Unterrichtes hinnimmt. Das heißt, man wendet sich dem Schüler nicht explizit jetzt in dieser Situation zu, sondern übergeht sozusagen gleichzeitig die Situation, um in der Routine des Unterrichtes fortzufahren. Das wäre jetzt so eine Art von Rezept. Mach es so. Kann man aber ein solches Rezept tatsächlich, wenn man lernen möchte, wie man unterrichtet? Wie man mit Schülern und Schülerinnen in der Klasse umgeht, auch in schwierigen, in Störungssituationen. Kann man dann ein solches Rezept einfach übernehmen und anwenden? Die Schwierigkeit dabei ist die, dass dem Rezept und auch der Routine, die dem Rezept vorausliegt, eine bestimmte Auffassung von dem, was in der Situation eigentlich wichtig ist, mit innewohnt, zugrunde liegt. In dem Beispiel, das ich genannt habe, geht es offensichtlich vor allem darum, dass der Unterricht nicht gestört wird, dass der Unterricht möglichst reibungslos weitergehen soll. Aber das ist ja nicht die einzig mögliche Sicht auf das, was da passiert. Eine mögliche andere Sicht wäre ja die, dass man sagt, wenn ein Schüler regelmäßig morgens zu spät kommt, dann gibt es da ja vielleicht irgendetwas bei dem Schüler oder auf Seiten des Schülers, was es wert wäre, dass man sich mal dem zuwendet und sich mal damit beschäftigt, was da eigentlich los ist. Wieso kommt er morgens immer zu spät? Was ist da bei dem Schüler los? Dann würde nicht mehr im Vordergrund stehen, dass ich vor allen Dingen den Unterricht nicht gestört haben möchte, sondern würde im Vordergrund stehen, dass ich mich um meine Schüler kümmere, um deren privaten Hintergründe mich auch kümmere, um zu gucken, was denn da eigentlich los ist. Das kann ich wiederum einmal unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass ich gerne möchte, dass jeder in meinem Unterricht mitkommt und keiner den Anschluss verliert. Und das kann dann und soll dann auch für den gelten, der immer zu spät kommt, der aber auf diese Weise, weil er immer zu spät kommt, auch immer etwas verpasst. Und weil ich nicht möchte, dass er immer etwas verpasst, sondern den Anschluss behält, kann ich nicht einfach drüber hinweggehen, wie ich das in meinem Beispiel eben, wie das in meinem Beispiel eben der Fall war, sondern muss in irgendeiner Weise darauf eingehen, dass er immer zu spät kommt und dann entweder noch was entwickeln, eine Verhaltensweise entwickeln, die es ihm erlaubt, das Versäumte nachzuholen oder die dazu führt, dass er nicht mehr zu spät kommt und auf diese Weise eben nichts versäumt. Es kann aber auch sein, dass mich jetzt nicht unbedingt sein Schulerfolg interessiert und dass im Vordergrund steht, dass jeder meiner Schüler mitkommen soll, sondern dass ich die Vermutung habe, da ist irgendwas Schwerwiegendes Persönliches im Busch. Und ich möchte eigentlich gerne wissen, was das ist, weil das etwas vielleicht ist, was die Lebenssituation dieses Menschen so prägt, dass ich als jemand, der an ihm interessiert ist, an seiner Entwicklung interessiert ist, dass ich mich dem zuwenden möchte. In beiden Fällen würden wiederum ganz andere Verhaltensweisen notwendig werden. Es kann also sein, dass ich den Unterricht stören lasse, dass ich mich darauf einlasse, dass der Schüler zu spät kommt, also gerade nicht in diese Routine verfalle, die da mein Mentor jeden Morgen mir vorführt, sondern dass ich sage, nee, das geht doch nicht, so kann man doch nicht darauf reagieren immer. Man muss doch mal gucken, was da eigentlich los ist und sich darum kümmern, damit man diesem Schüler auch gerecht wird. Das kann dann in Konflikt geraten mit anderen Zielen, nämlich dass der Unterricht reibungslos vonstatten gehen soll, aber die Schulrealität ist nun mal voll von vielen solchen Zielkonflikten, dass man sich entscheiden muss, was ist einem wichtig, was ist einem nicht wichtig. Das kann sich auch ändern von Situation zu Situation. Bei dem einen Schüler kann ich vielleicht drüber hinweggehen, weil ich darauf vertrauen kann, dass er schon selbst sein Verhalten irgendwie wieder in den Griff bekommt. Bei dem anderen müsste ich mich vielleicht drum kümmern, sodass ich also auch die Schüler vielleicht gar nicht mit demselben Rezept jedes Mal bedienen kann, sondern ganz unterschiedlich reagieren muss. Was ich damit sagen will, ist einfach nur, Rezepte haben Hintergründe. Rezepte haben Hintergründe, die ich mit übernehme, wenn ich ein Rezept übernehme. Nämlich den Hintergrund, dass in ihnen gleichzeitig mitdefiniert ist, worum es überhaupt geht. Und das, worum es geht, ist aber nicht so sonnenklar und evident und unbezweifelbar, dass man einfach durch die Übernahme von Rezepten eben auch diese Entscheidungen mit übernimmt, die mein Mentor, der sich so jeden Morgen verhält, wenn dieser Schüler immer zu spät kommt, getroffen hat. Wenn ich sein Verhalten übernehme, übernehme ich eben auch seine Entscheidung. Ohne mir dessen vielleicht bewusst zu sein, dass ich dies tue. Okay. Wenn ich nur darauf vertraue, na, der wird schon wissen, der ist so und so viele Jahre schon Lehrer, der wird schon wissen, warum er sich so verhält, ich mache es einfach wie er, dann übernimmt man eben unbewusst oder vielleicht auch bewusst, aber in der Regel vermutlich eher unbewusst, solche Entscheidungen, die mit drin stecken in Rezepten, die ich übernehme. Mit anderen Worten, so geht's nicht. Oder so kann ich es zwar machen, aber das bringt Probleme mit sich. Das heißt, dass ich nicht mehr wirklich Herr meines eigenen unterrichtlichen Verhaltens bin, sondern dass ich etwas reproduziere, was andere vor mir gemacht haben. Und indem ich es reproduziere, mache ich vielleicht etwas, wohinter ich selber gar nicht wirklich stehe, sondern was ich lediglich äußerlich übernommen habe und insofern für mich gar nicht die Geltung haben kann, die es für meinen Mentor hat, weil es seine eigene Entscheidung war, die dahinter steckte, seine eigene Entscheidung über das, was wichtig ist, worum es gehen soll. Ich muss mich also, wenn ich diesen Beruf versuchen will zu erlernen, von den Routinen und von den Rezepten, die aus Routinen heraus entwickelt werden können, auch lösen und distanzieren können. Und nur dann sie übernehmen, wenn ich mich explizit dann auch mit für das entschieden habe, was ihnen sozusagen immanent ist an Entscheidungen. Ja, das soweit zu Routinen und Rezepten. Wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe und das, was ich eben als Rezept bezeichnet habe, nämlich die explizite Anweisung für eine Handlungsabfolge, so formuliere, dass sie nicht mehr von einem Menschen interpretiert werden muss im Hinblick auf ihre Bedeutung, diese Anweisung, sondern dass sie von einer Maschine, in Anführungsstrichen verstanden, werden kann. Dann kommen wir zu einem Algorithmus. Ein Algorithmus, hier eine Definition, wäre eine endliche Menge von eindeutig festgelegten Regeln zur Lösung eines Problems durch eine endliche Menge von Einzelschritten. Ein Algorithmus ist demnach eine Beschreibung der Methode, ein Problem oder eine Aufgabe zu lösen. Er besteht aus einer Folge von Einzelschritten, deren richtige Abarbeitung die gegebene Aufgabe erfüllt. Diese Abarbeitung bezeichnet man als einen Prozess. Wenn Sie das hier so nehmen, wie es hier jetzt steht, dann trifft dies so auch auf ein Rezept zu. Eine endliche Menge von eindeutig festgelegten Regeln. Also verhalte dich, wenn ein Schüler zu spät kommt, immer so und so, und ich schreibe das irgendwie auf und gebe das meinem Referendar und sage so, wenn das und das passiert, dann verhalte dich so und so und dann liegst du immer richtig. Wenn ich das möglichst exakt beschreibe, habe ich eine große Sicherheit, dass mein Referendar genau das tut, was ich meine, was er tun sollte. Er befolgt mein Rezept. Bei Kochrezepten ist das ja auch so, dass die Abfolge der Schritte so genau beschrieben ist, dass man möglichst keinen Irrtum unterliegen kann, was man jetzt als nächstes zu tun hat, damit nachher das Kochergebnis der Intention entspricht. Die Definition von Algorithmus geht aber noch etwas weiter. In der Mathematik werden solche Algorithmen als Voraussetzung für die Lösung von berechenbaren, entscheidbaren und aufzählbaren Problemen verwendet. Jedoch ist der Begriff des Algorithmus übertragbar auf sämtliche anderen Bereiche, in denen ebenfalls nach gegebenen Regeln vorgegangen wird. Konstruiert man eine Apparatur, die einen Prozess nach einem Algorithmus durchführen kann, so spricht man von einem Prozessor. Typische Prozessoren sind Automaten, zu denen Computer zu rechnen sind. Computer erhalten ihre Algorithmen in Form von Programmen. Programme sind also Algorithmen. Gehen wir es nochmal eben durch. Also der Begriff des Algorithmus geht zurück auf einen arabischen Mathematiker, der im 9. Jahrhundert, glaube ich, gelebt hat. Wie heißt man? Al-Chorizm oder so, oder Al-Chorasm, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie der Name auch ausgesprochen wird. Also ein arabischer Mathematiker, der diesen Begriff geprägt hat. Er wird hier nach dieser Definition aber eben nicht mehr auf die Mathematik beschränkt, sondern als übertragbar bezeichnet für sämtliche anderen Bereiche, in denen ebenfalls nach gegebenen Regeln vorgegangen wird. Beim Kochen, wenn beim Kochen nach gegebenen Regeln vorgegangen wird, würde man also auch ein Rezept prinzipiell als Algorithmus bezeichnen können. Das Gleiche würde für die routinierte Verhaltensweise eines Lehrers gelten, dass wenn er nach bestimmten gegebenen Regeln jeweils vorgeht, die eindeutig sind, dass auch das ein Algorithmus wäre. Das ist aber nicht wirklich üblich, den Begriff des Algorithmus so weit zu fassen, dass also auch Rezepte und Routinen darunter gefasst werden, sondern eigentlich ist üblich, dass was jetzt im Weiteren hier folgt, dass wenn man nicht bei der Mathematik bleibt, dass dann der Begriff des Algorithmus eben auf Maschinen abarbeitbare Lösungswege angewandt wird. Deswegen kommt hier also als nächstes, konstruiert man eine Apparatur, die einen Prozess nach einem Algorithmus durchführen kann. So spricht man von einem Prozessor. Und typische Prozessoren sind Automaten, zu denen Computer zu rechnen sind. Und die Programme, mit denen Computer in Anführungsstrichen gefüttert werden, die sie abarbeiten, die ihr Prozessor abarbeitet, das sind also Algorithmen. Es geht also um maschinenverarbeitbare Regeln, wenn wir von Algorithmen im Kontext der Informationspädagogik sprechen. In unserem Falle könnten wir uns also vorstellen, dass das Rezept, das der routinierte Lehrer für das Verhalten beim Zuspätkommen von Schülern aufgestellt hat, um es seinem Referendar zu übergeben, dass er das auch einem Automaten für einen Automaten formulieren könnte, sodass ein Automat, der müsste natürlich wissen, was es heißt, zu spät zu kommen, das müsste also für einen Automaten interpretierbar werden, was zu spät kommen heißt und was er dann zu tun hat, wie er darauf einzugehen hat, dass der Schüler immer zu spät kommt. Stellen wir uns also mal ein bisschen Science Fiction vor. Da steht jetzt kein Lehrer, sondern da steht jetzt ein Roboter, ein Lehrroboter in der Klasse, der in der Lage ist, zu registrieren, zu welcher Zeit, zu welcher Uhrzeit jemand die Klasse betritt. Und er hat eben ein Programm, in dem drin steht, sobald ein Schüler, sagen wir mal, mehr als 5 Minuten zu spät kommt, das lässt sich ja dann messen durch einen Vergleich der Normzeit mit der tatsächlichen Zeit, zu der ein Schüler durch die Tür kommt, dass dann eine bestimmte, dass dann dieser Roboter einen bestimmten Satz sagt zu dem Schüler. Das wäre so die Programmierung der Routine bzw. des Rezeptes in dem Beispiel vorhin. Der Roboter müsste nicht wirklich verstehen, was es heißt, zu spät zu kommen, sondern er müsste nur das Programm abarbeiten können. Das heißt, es muss eben das, was wir umgangssprachlich in einem Rezept formulieren, das muss dann für die Maschine so formuliert sein, dass die Maschine es verstehen kann, beziehungsweise in Handlungen umsetzen kann. Das hat zu tun mit dem, was wir früher schon mal besprochen haben, wenn wir jetzt einen Algorithmus etwa als das Repräsentamen eines realen Prozesses verstehen würden. Der reale Prozess wäre also das routinierte Verfahren des Lehrers. Das findet so tatsächlich immer statt. Das gibt es also sozusagen als Objekt in Anführungsstrichen in der wirklichen Welt. Dieses Objekt wäre aber jetzt ein Prozess, eine Handlungsabfolge, nicht nur ein Ding, sondern eine Handlungsabfolge. Und dieser Prozess oder dieser reale Vorgang, der würde nun eben in einem mathematischen Objekt, sprich einem Algorithmus, abgebildet, symbolisiert. Der Algorithmus wäre also das Zeichen für die Routine in der Terminologie von Peirce, für das Objekt Routine, das Repräsentamen, für das Objekt Routine. Und wenn ich das dann wiederum im nächsten Schritt kodiere, in Maschinensprache kodiere, dann hätten wir ein Computerprogramm, das dann in zweiter Instanz für die ursprüngliche Routine stünde. Also so können wir von realen Verhaltensweisen, in denen Routinen drinstecken können, die man als Rezepte explizit machen kann, wenn man die maschinenbearbeitbar formuliert in Regeln, zu Computerprogrammen entwickeln. Das ist der Entwicklungsweg von Routinen über Rezepte zu Algorithmen. Kommen wir jetzt zu einigen Grundformen, die in Algorithmen immer wieder eine Rolle spielen. Es sind im Wesentlichen drei Grundformen, aus denen Algorithmen aufgebaut sind. Die erste Grundform ist die Reihung, die Sequenz, die Abfolge von Schritten. Wir haben einen Ausgangspunkt, wir haben dann den ersten Arbeitsschritt, den zweiten Arbeitsschritt, den Endenarbeitsschritt und schließlich den letzten Schritt, wo der Prozess an sein Ergebnis gelangt ist. Also solche Reihung könnten wir uns als Lehralgorithmus vorstellen. Ein Lehrer beginnt zunächst mal an einem bestimmten Ausgangspunkt A und vollzieht dann eine Reihe von Lehrschritten. L1, L2, Ln, um dann schließlich zu einem Ergebnis zu kommen, beziehungsweise zu einem Abschluss zu kommen, der Lehrtätigkeit. Nun wissen wir, dass wir uns Lehren im Grunde genommen nie separat vorstellen können. Also ein Lehrer, der allein vor sich hin lehrt, ohne sich an irgendjemanden zu wenden und ohne dass dies, was er tut, bei jemandem anderen etwas bewirkt, wäre gar kein Lehrer. Der wird vielleicht ein Selbstgespräch führen, aber er wäre kein Lehrer. Wir müssen uns also, wenn wir von einem Lehralgorithmus sprechen, immer einen entsprechend dem Lehralgorithmus entsprechenden Lernalgorithmus dazu denken. Denn nur dann können wir auch von einem Lehralgorithmus sprechen. Dann wird auch der Ausgangspunkt des Lehralgorithmus verständlich. Denn der Ausgangspunkt ist sozusagen der Wissensstand oder Kenntnisstand oder Bildungsstand dessen, an den sich das Lehren richtet, also der Kenntnisstand des Lernenden. Das ist der Ausgangspunkt eben des Lernenden, auf den sich dann das Lehren bezieht. Der erste Lehrschritt soll dann einen entsprechenden Lernschritt beim Lernenden auslösen. Der zweite Lehrschritt soll einen entsprechenden Lernschritt beim Lernenden auslösen und so weiter und so fort. Und wenn dann der Lehrprozess zum Abschluss gekommen ist, E, Ergebnis, ist wiederum wie A, Ausgangspunkt, das Ergebnis nur tatsächlich sinnvoll zu verstehen auf der Seite des Lehrens, wenn ihm auf der Seite des Lernens etwas entsprochen hat. Das heißt, ich bin mit meinem Lehren zu einem Ergebnis gekommen, wenn der Lernende das gelernt hat, was er von mir lernen sollte. Also, wir können eigentlich immer nur vom Lehralgorithmus in Kopplung mit oder in unterstellter Kopplung mit einem Lernalgorithmus sprechen. Deswegen werden diese beiden Begriffe auch in der Diskussion um programmiertes Lernen beispielsweise immer wieder durcheinander gebraucht. Sie sind auch im Prinzip eigentlich praktisch synonym, weil auch ein Lernalgorithmus beim programmierten Lernen immer einen Lehralgorithmus voraussetzt, von dem er abgeleitet ist. Wenn ich sage abgeleitet ist, dann heißt das also, der Lernalgorithmus wird als eine Wirkung des Lehralgorithmus verstanden. Die Kopplung ist eine Kopplung, in der linke Prozess, der Lehralgorithmus, den rechten Prozess bewirkt. Das ist die Unterstellung, die dabei gemacht wird. Die zweite Grundform eines Algorithmus ist die Auswahl oder Selektion oder bedingte Verzweigung. An bestimmten Stellen im Verlaufe des Algorithmus kann es sein, dass ich nicht einfach den nächsten Schritt vollziehen kann, weil es vielleicht unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie ich jetzt weitergehe. Welche dieser möglichen Verzweigungen meines Weges ich jetzt gehe, hängt von bestimmten Voraussetzungen oder Bedingungen ab. Das kann man sich jetzt wieder folgendermaßen vorstellen, wenn ich jetzt das auf einen Lehr-Lern-Algorithmus beziehe. Ein Lehrer vermittelt einen bestimmten Inhalt und prüft dann nach, ob das, was wir eben als unterstellte Kopplung bezeichnet haben, nämlich dass ein entsprechender Lernschritt auf Seiten des Lernenden erfolgt, auch tatsächlich erfolgt ist. Stellt also eine Testfrage beispielsweise. Und je nachdem, wie die Antwort des Lernenden ist, nämlich ob sie richtig oder falsch ist, kann ich dann entweder in meinem Algorithmus fortfahren oder muss möglicherweise einen Umweg einschlagen, um dem Schüler, der etwas eben nicht gelernt hat, was er hätte lernen sollen aufgrund des von mir Vermittelten, um dem Schüler nochmal vielleicht auf einem anderen Wege, den ich jetzt einschlage, zusätzliche Lernhilfen zu geben. Ich würde also sozusagen eine Abzweigung meines Lernalgorithmus einschlagen. Und die dritte Grundform eines Algorithmus ist die Wiederholung oder Iteration. Das bedeutet, dass ich von einem bestimmten Punkt meines Lernalgorithmus zurückgehe an einen früheren Punkt des Lehr- oder Lernalgorithmus. Auch hier kann es also sein, dass wenn bei der Abfrage sich herausgestellt hat, dass der Schüler nicht verstanden hat, was ich ihm vermittelt habe, dass ich einfach nochmal wiederhole die Sequenz. Also die Abzweigung führt jetzt nicht auf einen alternativen Weg, sondern sie führt zurück in den Lehralgorithmus und wiederholt einfach bestimmte Schritte. Beim programmierten Lernen, also einer frühen Form des damals noch nicht computergestützten Lernens, aber nach dem Prinzip eben eines Computerprogramms aufgebauten Lehr-Lern-Konstellationen, gab es zwei wesentliche Konzepte. In den 50er, 60er Jahren in den USA entwickelt worden und dann auch nach Europa gekommen in den 60er Jahren, gab es zwei wesentliche Konzepte. Das eine geht auf den Psychologen Skinner zurück, Und Skinner hat Konzepte entwickelt, die nur lineare Prozesse vorsahen und keine Verzweigungen, wo also nur die erste Form, die erste Grundform, die Reihung vorgesehen war und die Iteration. Also die erste Form und die dritte Form vorgesehen waren. Wobei die Iteration, die Wiederholung aber möglichst vermieden werden sollte. Das heißt, das Konzept von Skinner lief darauf hinaus, Lehrschritte zu konzipieren, die so klein waren, dass praktisch jeder Lernende, an den dieses Programm adressiert war, die Testfragen, die zwischendurch gestellt wurden, richtig beantworten konnte. Es gab so eine Regel, es dürften nicht mehr als 5% falsche Antworten vorkommen. Dahinter steckte eine lernpsychologische Annahme, nämlich die, dass erfolgreiches Lernen insbesondere durch positive Verstärkung gelernt wird, dass also positives Lernen gelernt wird. So kann man es tatsächlich formulieren. Durch Verstärkung, durch positive Verstärkung gelernt wird, nämlich also die negative Verstärkung würde darin bestehen, dass ich die Antwort bekomme, dass etwas meine Antwort falsch war, dass ich also etwas nicht gelernt habe, was ich eigentlich hätte lernen sollen. Und diese Rückmeldung, die ich vom Programm bekomme oder auch von einem Lehrer bekomme, wäre so etwas wie eine Bestrafung. Eine Bestrafung ist eine negative Verstärkung. Sie führt ebenfalls zu einer Anpassung des Verhaltens oder zumindest zu dem Bemühen um die Anpassung des Verhaltens an das, was von mir verlangt wird, also in Richtung richtiges Verhalten, aber nicht mit derselben Erfolgsquote wie positive Verstärker. Das heißt, wenn Schüler sehr, sehr viel negative Rückmeldungen bekommen, führt das zwar dazu, dass sie versuchen, falsches Verhalten zu vermeiden. Es ist also schon wirksam, aber es ist wesentlich weniger wirksam, als wenn Schüler positiv verstärkt werden, also ihr richtiges Verhalten ihnen rückgemeldet wird. Und diese lernpsychologische, durch empirische Untersuchungen gewonnene Einsicht führte eben zu diesem Konzept des programmierten Lernens, möglichst nur Erfolgserlebnisse zu vermitteln und deswegen möglichst kleinschrittig vorzugehen. Die Konsequenz war allerdings, dass diese Programme oft von einer ermüdenden Kleinschrittigkeit waren, gerade weil sie möglichst einfache kleine Schritte bloß vorsahen, die leicht zu bewältigen waren, stellte sich als Effekt ein, dass mehr oder weniger automatisch die richtige Antwort gegeben wurde, ohne dass noch wirklich darüber nachgedacht wurde, ohne dass es also eine reflektierte Antwort war. Man merkte sozusagen irgendwie schon fast intuitiv, was die richtige Antwort sein sollte. Also ich habe solche Programme damals auch mal ausprobiert. Und wie viele andere bin ich in kürzester Zeit dessen so überdrüssig geworden. Man kam sich wirklich schon vor wie eine Maschine und nicht mehr wie jemand, der nachdenkt, seinen eigenen Prozess reflektiert, dass das Lernen einfach mit solchen Programmen keinen Spaß gemacht hat. Ich habe auf diese Weise zum Beispiel versucht, Statistik zu lernen. Ein Gebiet, was mir nicht unbedingt so lag und wo ich dachte, da ist es ganz hilfreich, wenn man da so eine Unterstützung durch so ein programmiertes Lehrbuch bekommt. Ich habe es aufgegeben, weil ich konnte so nicht lernen. Und das ist nicht nur mir so gegangen, sondern bei anspruchsvolleren Lernprozessen, insbesondere eben in der Uni, hat dieses Konzept eigentlich völlig versagt, was sich bei Ratten durchaus bewährt hat, im Hinblick darauf, den richtigen Weg durch ein Labyrinth zu finden. Aber das sind dann eben auch Lernprozesse auf einer kognitiv anderen Ebene. Skinner hat das aber so verallgemeinert, dass er glaubte, damit den Schlüssel zum erfolgreichen Lernen auf jedem Niveau gefunden zu haben. Das Gegenkonzept stammte von Crowder. Zwischen diesen beiden Richtungen wurden damals heftige Auseinandersetzungen geführt. Und Crowder hat eben vor allen Dingen hier auf die Grundform der Auswahl, der Selektion, der bedingten Verzweigung gesetzt. Die bedingte Verzweigung ermöglicht es, größere Schritte vorzusehen, anspruchsvollere Lernschritte vorzusehen. Und dann eben, wenn es nötig ist, wenn sich also herausstellt, dass die Lernenden doch Schwierigkeiten hatten, das zu lernen, was ihnen da vermittelt worden ist, dann eben sozusagen nur bei Bedarf etwas kleinschrittigere Verfahren oder sonstige zusätzliche Lernhilfen anzubieten, also Verzweigungen im Programm anzubieten. Wobei diese Verzweigungen nicht wie bei Skinner, bei diesen 5% zulässigen Fehlantworten, in einer bloßen Wiederholung bestand. Bei Skinner wurde man immer nur im Programm zurückgeführt und durchlief dann eben so oft diese Schleife, bis man es endlich intus hatte. Beim Vokabellernen kennen Sie das, so, da machen Sie das eigentlich auch so. Also zumindest kenne ich das so, Vokabellernen, das geht man einfach immer wieder durch, bis man eben alle drin hat. Ne? Also immer wieder zurück, nochmal wieder durch die bisher nicht bewältigten und so weiter und so oft, bis alle Vokabeln gekonnt sind. Das ist im Grunde, das ist das Skinnersche Konzept des programmierten Lernens. Bei Crowder geht es also um Verzweigungen, keine Iterationen, sondern Verzweigungen. Der Unterschied zwischen Skinner ist also, und Crowder ist also, wenn man von den Grundformen ausgeht, dass Crowder die Grundformen 1 und 2 zugrunde legt und Skinner die Grundformen 1 und 3 zugrunde legt. So, das hatten wir. Dann komme ich jetzt zum zweiten Abschnitt, der zweiten Unterkapitel der heutigen Vorlesung, nämlich zu den Maschinen. Wir hatten vorhin schon von Computerprogrammen gesprochen und von Maschinen, die dadurch, dass sie programmiert werden, Algorithmen aber abarbeiten können. Diese Maschinen waren Computer. Computer sind Maschinen, für die auch der Begriff geprägt wurde, transklassisch. Nun kann man nur verstehen, was transklassisch heißt, warum der Computer eine transklassische Maschine ist, wenn man weiß, was eine klassische Maschine ist. Deswegen also erst eine Erläuterung dessen, was eine klassische Maschine ist. Unter einer klassischen Maschine versteht man eine Maschine, die in der Lage ist, physikalische Größen, nämlich Materie und Energie, zu transformieren. Das heißt, es ist eine Maschine, die Wirkungen in der Welt erzeugt, in einer Welt, von der wir sagen, dass sie real ist. Also die Welt, der wir selbst als materielle Wesen angehören, mit unserer Physis angehören. Eine Dampfmaschine ist eine solche klassische Maschine. Die Bohrmaschine, mit der wir zu Hause ein Dübelloch bohren, ist eine reale Maschine. Die Waschmaschine, die wir zu Hause haben, ist eine reale Maschine und so weiter. Was ist denn dann eine transklassische Maschine? Als transklassische Maschine, das ist ein Begriff, den Gotthard Günther geprägt hat, schon 1963. Eine transklassische Maschine ist eine kybernetische oder nicht archimedische Maschine, sagt er. Das nicht archimedisch können Sie vergessen, aber das kybernetische, das ist das, wovon wir ja schon gesprochen haben. Kybernetik. Sie haben vom kybernetischen Regelkreis gesprochen in einer der vergangenen Sitzungen. Das können Sie jetzt nochmal sozusagen rekapitulieren dafür. Eine solche Maschine ist nämlich eine solche, die nicht mehr physische Arbeitsvorgänge produziert. Das bleibt weiterhin dem klassischen Mechanismus überlassen, sondern die solche Arbeitsvorgänge dirigiert und kritisch steuert. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich das, was hier drin steht, einfach an einem Beispiel erläutere. Und zwar am Beispiel der Waschmaschine. Weil ich glaube, das ist ein Beispiel, mit dem wir alle was anfangen können. Eine Waschmaschine ist eine Maschine, die dazu gedacht ist, Ein Vorgang, der ursprünglich nicht von einer Maschine, sondern von Menschen per Hand vollzogen worden ist, zu technisieren. Also der reale ursprüngliche Vorgang ist das Waschen von Hand. Aber wenn wir jetzt von heute her gesehen davon sprechen, dass Waschen das sei, was Maschinen machen heute, nur eben von Hand, dann haben wir eigentlich schon die Perspektive eingenommen, die durch die Maschine überhaupt erst geprägt worden ist auf den Waschvorgang und interpretieren von daher sozusagen das, was es nun bedeutet zu waschen, wenn Menschen waschen. Aber der ursprüngliche Waschvorgang war ja gar kein bloßer Waschvorgang in dem Sinne, wie eine Waschmaschine produziert. Sondern wenn man etwa daran denkt, wie sagen wir mal in einem mittelalterlichen Dorf, das vor sich ging, dann gab es bestimmte Orte und bestimmte Zeiten, zu denen man wusch. Das heißt, das Waschen war durchaus eingebettet in einen komplexen sozialen Zusammenhang, nämlich den sozialen Zusammenhang des Dorflebens. Es gab bestimmte Personen, denen das Waschen oblag und die sich zum Waschen dann trafen. Und bei dem Waschen fand nun noch einiges statt, was wir heute nicht unbedingt dem Waschen zurechnen würden, obwohl in manchen unseren Redewendungen noch die Erinnerung sozusagen daran aufbewahrt wird, wenn wir zum Beispiel vom schmutzige Wäsche waschen sprechen. Beim schmutzige Wäsche waschen wurde eben nicht nur die im modernen Sinne schmutzige Wäsche gewaschen, sondern da wurden eben auch so die diversen sozialen Konstellationen im Dorf durchgegangen. Wer mit wem, wann, warum, weshalb und ob das richtig so war oder ob das falsch so war und was die sich denn jetzt geleistet hat und was der wieder gemacht hat und so weiter und so fort. Das heißt, der Waschvorgang war begleitet, durchsetzt von allen möglichen anderen Vorgängen, die mit ihm verbunden waren, eben das soziale Leben des Dorfes zu reflektieren, zu diskutieren, zu bewerten und so weiter und so fort. Daher kommt unsere heutige Formulierung noch, da wird schmutzige Wäsche gewaschen. Also da werden soziale Konflikte ausgetragen, in dem Sinne ausgetragen, dass über jemanden hergezogen wird, dass jemand verleumdet wird, dass Gerüchte verbreitet werden, vielleicht auch Sachen richtiggestellt werden, was auch immer. Also der reale Vorgang war gar kein bloßer Waschvorgang im Sinne der technischen Optimierung des Waschvorgangs, sondern es war ein höchst komplexer Vorgang, der erhebliche soziale Anteile beinhaltete und man ging zum Waschen, um auch zu kommunizieren. Das ist das, was ganz links zunächst mal sozusagen den Ursprung darstellt, der reale Vorgang als Ursprung. Was ist nun, wenn wir diesen Vorgang des Waschens eben technisieren wollen, von einer Maschine vollziehen wollen, lassen wollen. Dass wir überhaupt auf die Idee kommen, dass dieser Vorgang von einer Maschine vollzogen werden könnte, setzt schon einiges voraus. Es setzt nämlich voraus, dass wir eine Perspektive auf das Waschen einnehmen, in der das Waschen bereits reduziert worden ist, der Vorgang des Waschens bereits reduziert worden ist auf etwas an ihm, was sich eben maschinisieren und technisieren lässt. Während alles das an ihm, was sich nicht maschinisieren und technisieren lässt, sozusagen ausgeblendet wird. Einen solchen Vorgang nennt man Optimierung, technische Optimierung. Wir optimieren also den Prozess im Hinblick auf seinen sozusagen technischen Wesenskern. Und dann geht es eben nicht mehr darum, die Sozialverhältnisse in einem Dorf durchzugehen, gemeinsam durchzugehen. Dann geht es nicht mehr um Kommunikation, darum, sich zu treffen, etwas gemeinsam zu machen, sondern dann geht es nur noch darum, dass die Wäsche sauber wird und umsonst nichts. Und dann kann ich von dem Vorgang sozusagen ein Funktionsmodell, nämlich auf die Funktion des schmutzige Wäschewaschens im ganz engen reduzierten Sinne entwickeln. Und die Entwicklung eines solchen Funktionsmodells ist dann die Voraussetzung dafür, das ist erstmal ein gedanklicher Prozess, diese Optimierung zu einem Funktionsmodell, das kann ich dann umsetzen in einen maschinellen Prozess im Prinzip. Das wäre dann die technische Umsetzung. Das heißt, das Funktionsmodell wird in einen Konstruktionsentwurf umgesetzt. Ich muss mir eine Maschine ausdenken, die dies leisten kann, was vorher von Menschen gemacht worden ist. Das heißt, der Blick auf das, was die Menschen vorher gemacht haben, ist schon einer, der dies reduziert, nämlich reduziert auf das, was die Menschen sozusagen als noch unvollkommene Maschinen getan haben. Und dann haben sie natürlich die Wäsche in der Regel in einem Behälter gewaschen. Und wenn man sich die ersten Waschmaschinen anguckt, dann sehen die eigentlich noch im Großen und Ganzen so aus wie die Waschkübel, in denen die Wäsche vorher von Hand gewaschen worden ist. Nur die Hand ist ersetzt worden durch eine Mechanik, die die Wäsche in diesem Kübel in Bewegung setzt und durch das Wasser im Kübel hindurch bewegt. Also die ersten Waschmaschinen, die konnte man noch so von oben reingucken. Das war so wie so ein Flügelarm, wie Flügelarme da drin, die sich dann in dem Bottich gedreht haben und die Wäsche durch das Wasser sozusagen bewegt haben. Da ist also die Nähe zu dem realen Waschvorgang noch relativ groß, während das, wie heute Waschmaschinen arbeiten, schon wesentlich weiter weg ist von von der Art und Weise, wie das von Hand gemacht worden ist. Also es entsteht so ein Konstruktionsentwurf und dieser Konstruktionsentwurf für eine Maschine, der kann dann realisiert werden in einer Maschine. Die Maschine wird gebaut. Das setzt natürlich voraus, dass die entsprechende Technologie tatsächlich auch verfügbar ist. Nicht alles, was man sich ausdenken kann, kann man vielleicht auch schon realisieren oder man merkt beim Realisieren, dass es da noch Schwierigkeiten gibt, dass das Ding dann doch nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Das ist ein längerer Entwicklungsprozess, aber irgendwann mal gibt es dann die Maschine, die mehr oder weniger gut funktioniert und von da ab wird dann das Waschen eben maschinell vorgenommen. Und dann stellt man fest, dass sie an der Stelle und an der Stelle eben doch noch nicht so ganz optimal funktioniert. Man sieht also, dass das Funktionsmodell, das dem maschinellen Prozess zugrunde lag, noch verbesserungsfähig ist. Das heißt, der Vorgang der Optimierung ist nicht einfach irgendwann mal abgeschlossen und dann müssen nur noch die Maschinen irgendwie möglichst genau diesem Funktionsmodell entsprechen, sondern auch der Vorgang der Optimierung wird immer wieder neu angegangen. Die Funktionsmodelle werden verändert, verbessert und da infolgedessen dann auch die Maschinen neu entwickelt, anders konstruiert und so weiter und so fort. Das ist ein permanenter Vorgang der technischen Verbesserung. Mit Computersteuerung hat das alles noch gar nichts zu tun. Das steckt sozusagen in der klassischen Waschmaschine noch nicht mit drin. Das, was ich also gerade beschrieben habe, ist eine klassische Maschine. Eine klassische Waschmaschine, die nicht programmgesteuert funktioniert. Wenn wir jetzt zur transklassischen Maschine übergehen, dann müssten wir uns also angucken, wie in diesem eben beschriebenen Prozess oder welche Stelle in diesem eben beschriebenen Prozess eben nun der Algorithmus bzw. das Programm einnimmt. Auch hier geht es darum, dass ich zunächst mal eben ein Funktionsmodell des Waschvorgangs habe, entwickle und dieses Funktionsmodell nun in einen Algorithmus umsetze. Vorhin bei der klassischen Maschine habe ich einen Konstruktionsentwurf für eine Maschine gemacht. Für eine Maschine, die eben aus einem Bottich besteht, die Wasserzulauf haben muss, in der in irgendeiner Weise die Wäsche bewegt wird. Wenn ich aber einen Algorithmus entwickle aus einem Funktionsmodell, muss ich etwas anderes tun. Ich muss eine Abfolge von Arbeitsschritten formulieren, die eine Maschine vollzieht. Eine Abfolge von Arbeitsschritten formulieren, Die muss natürlich so formuliert sein, dass sie von einer Maschine vollzogen werden können. Zugleich ist es aber eine Abfolge von Arbeitsschritten, die zunächst mal sozusagen nur auf dem Papier steht. Sozusagen eine Liste von Arbeitsschritten. Das wäre dann der Algorithmus. Und wenn ich den so kodiere, dass er von einer Maschine, nämlich dem Computer, gelesen werden kann und umgesetzt werden kann, dann hätte ich eben ein Computerprogramm. Was ich damit noch nicht habe, ist eine Waschmaschine. Ich habe ein Computerprogramm, aber ein Computerprogramm kann keine Wäsche waschen. Eine Wäsche waschen kann nur die reale Maschine, die klassische Waschmaschine. Das heißt, jetzt kommt die Maschine von eben wieder ins Spiel. Denn die brauche ich weiterhin. Das heißt, die transklassische Maschine ist nicht etwa die Ablösung der klassischen Maschine, sondern sie kommt zur klassischen Maschine dazu. Und da, wo früher die klassische Maschine von Menschen bedient wurde, gesteuert wurde, wird sie jetzt eben wiederum von einer Maschine, nämlich von der transklassischen Maschine, dem Computer, der ein Programm abarbeitet, gesteuert. Nochmal einfacher dargestellt, habe ich also, wenn ich jetzt von klassischen und transklassischen Maschinen spreche, die transklassische Maschine immer in Kopplung mit einer klassischen Maschine. Die computergesteuerte Waschmaschine besteht aus einer klassischen Maschine. Das ist die Waschmaschine mit Trommel und allem, was man da so anfassen kann und was Strom braucht und Krach macht und so weiter und so fort. Entspricht alles der Bestimmung von klassischer Maschine. Und dann habe ich noch eine Programmsteuerung da drin, sprich einen kleinen Prozessor eingebaut, einen kleinen Computer eingebaut, der dafür sorgt, dass diese Maschine nun sukzessive, ganz bestimmte reale Arbeitsschritte vollzieht, die im Programm sozusagen vorgebildet werden, jeweils vorgebildet werden. Also ich habe im Programm eine Abfolge von virtuellen Maschinenzuständen. Das sind gleichzeitig reale Computerzustände. Also wenn das Programm abläuft, nimmt der Computer, der kleine Computer, der in der Waschmaschine eingebaut ist, der Reihe nach ganz bestimmte Zustände ein. Jeder dieser Zustände bildet sozusagen einen bestimmten Maschinenvorgang, der realen Waschmaschine vor. Durch die Kopplung dieser beiden Maschinen wird eben dafür gesorgt, dass die reale, die klassische Maschine nachvollzieht, was die transklassische Maschine vorexerziert. Jetzt kann man also, je nachdem, wie man es betrachtet, sagen, die transklassische Maschine läuft der klassischen Maschine sozusagen, die klassische Maschine läuft der transklassischen Maschine sozusagen immer nach. In der transklassischen Maschine ist das immer vorgebildet, was von der klassischen Maschine danach dann realisiert wird. Dieses Vorgebildetsein lässt sich begrifflich als virtuell bezeichnen. Virtuell heißt, dass etwas noch nicht ist, aber möglich ist, also sozusagen auf Verwirklichung hin angelegt ist. Es ist noch nicht wirklich, sondern es ist nur das Vorbild des Wirklichen. Und deswegen spricht man da auch von virtuellen Maschinen. Das Waschprogramm ist die virtuelle Maschine und die Kombination aus klassischer Maschine und transklassischer Maschine, also die computergesteuerte Maschine, Waschmaschine, die ich da vor Augen habe, das ist dann die reale Maschine, die von der virtuellen Maschine gesteuert wird. Um sie steuern zu können, muss sie natürlich auch immer gleichzeitig die reale Maschine sozusagen kontrollieren. Das heißt, sie muss ihr reales Verhalten ständig abfragen. Also, in welchem Zustand befindet sich denn die Waschmaschine jetzt gerade? Wie ist jetzt im Moment gerade der Wasserstand? Wie ist die Wassertemperatur? Wie ist die Waschmittelkonzentration? Das wird abgefragt, so lange bis ein bestimmter Wert erreicht ist, der erreicht werden soll. Also, das Wasser so heiß ist, wie es sein soll. Das Wasser so hoch drin steht in der Trommel, wie es stehen soll, so viel Waschmittel drin ist, wie drin sein soll. Dann erfolgt der nächste Schritt, der nächste Steuerungsschritt. Dann wird meinetwegen die Pumpe in Gang gesetzt, um das Wasser abzupumpen. Oder die Trommel wird in Gang gesetzt, damit die Wäsche durch dieses Wasser hindurch bewegt wird. Auch das wird dann entsprechend kontrolliert nach einer bestimmten Zeit, nach einem bestimmten Zeitablauf bei der Bewegung oder bei einem bestimmten Wasserstand beim Abpumpen wird dann wiederum der nächste eingeleitet. Alles das ist in der virtuellen Maschine, sprich im Computerprogramm vorgebildet, im Waschprogramm vorgebildet. Und es wird eben immer überprüft, wie weit das, was im Programm vorgebildet ist, in der Realität tatsächlich gegeben ist. Und wenn es dann gegeben ist, wird der nächste Schritt virtuell vorgebildet und durch entsprechende Steuerungsimpulse auf die reale Maschine übertragen, die dem dann wiederum folgt. Es gibt einen schönen Begriff, den Sie alle kennen, in dem dieses Verhältnis von virtueller Maschine und realer Maschine sozusagen auf den Punkt gebracht wird, ist der Begriff des Treibers. Kennen Sie alle als Druckertreiber. Der Druckertreiber ist ein Programm. Man könnte auch sagen, er ist die virtuelle Druckmaschine. Sie haben dann außerdem noch die reale Druckmaschine auf Ihrem Schreibtisch stehen, aber Sie brauchen die virtuelle Druckmaschine, also den Druckertreiber, damit Sie Ihre reale Druckmaschine überhaupt ansteuern können. Da haben wir genau das gleiche Verhältnis, was wir hier zwischen Waschprogramm und Waschmaschine haben. Der Druckertreiber ist sozusagen immer einen Schritt voraus und zieht, wenn man so will, den Drucker sozusagen immer hinterher. Im Begriff des Treibers ist es andersrum, ne? Er treibt den Drucker sozusagen vor sich her. Ändert aber nichts an dem Verhältnis zwischen beiden, ob ich das nun als Ziehen oder als sozusagen Mitschleifen oder vor mir hertreiben verstehe. Es ist das gleiche Verhältnis, die reale Maschine folgt, gehorcht der virtuellen Maschine. Die virtuelle Maschine übernimmt die Regie im Prozess. Das könnten wir uns nun auch bezogen auf Lehren und Lernen vorstellen. Wenn wir also jetzt anstelle der virtuellen Waschmaschine oder der virtuellen Druckmaschine uns ein Lehrprogramm vorstellen, ein Computerprogramm, das ein Lehrprogramm sein soll, meinetwegen ein Vokabellernprogramm oder Lehrprogramm. Dann enthält dieses Lehrprogramm eine Abfolge von virtuellen Zuständen der lernenden Person. Nämlich von vollzogenen Lernschritten. Die werden sozusagen im Lehrprogramm vorweggenommen. Unterstellt es eben immer, dass der Lehrprozess, ein Lehrakt, die Lehrtätigkeit, der Lehrimpuls einen entsprechenden Lerneffekt bewirkt. Dass also der Lernprozess, so wie beim Druckertreiber oder wie bei der Waschmaschine, eine Folge, eine Wirkung des Ablaufs des Programms ist. Dann ist der Lernprozess die Abfolge von realen Zuständen der lernenden Person. Nach jedem Lernschritt befindet sie sich in einem anderen Zustand, in einem anderen Wissenszustand oder Lernzustand als vorher. Und genau diese Abfolge von realen Zuständen der lernenden Person wird im Lehrprogramm sozusagen vorgebildet. Man kann also auch sagen, das Lehrprogramm ist sozusagen ein Lerntreiber, wenn man den Begriff des Druckertreibers darauf übertragen will. Oder der Lernprozess ist dann eben ein computergesteuerter Lernprozess. Wenn ich das jetzt noch mal rückbeziehe auf die Peirce'sche triadische Relation. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Dann wäre das allgemeine Modell zunächst mal eben das, dass ich auf der einen Seite als Objekt, wie Peirce es bezeichnet, einen realen Maschinenprozess habe. Der reale Maschinenprozess ist schon eine Entwicklung aus einem realen, ursprünglich nicht maschinellen Prozess. Das ist hier jetzt sozusagen ausgeblendet, aber das geht dem ja voraus, vorhin dargestellt. Dieser reale Maschinenprozess, der wird in einem virtuellen Maschinenprozess abgebildet und vorgebildet. Dadurch, dass der virtuelle Maschinenprozess den realen Maschinenprozess steuert, dass er ihn bewirkt, heißt das so viel wie, dass diese Abbildung gleichzeitig die Vorbildung des realen Prozesses ist. Also dieses Abbild ist natürlich gewonnen mal aus einem realen Vorbild, aber durch Optimierung gewonnen, sodass kein wirklicher realer Vorgang diesem Optimum je entsprochen hat. Aber die Maschine entspricht jetzt diesem Optimum. Die virtuelle Maschine entspricht jetzt diesem Optimum. Und dieses Optimum, das in der virtuellen Maschine repräsentiert ist, dies soll nun eben durch die Steuerung, durch die Computersteuerung auf den realen Prozess übertragen werden. Sodass also sozusagen auf dem Umweg über die virtuelle Maschine der reale Maschinenprozess optimiert wird. Man könnte also auch sagen, der virtuelle Maschinenprozess bedeutet den realen Maschinenprozess. Wobei Bedeutung hier gleichbedeutend ist mit Bewirkung. Er bedeutet ihn insofern, als er ihn bewirkt. Also wenn ich jetzt das Waschprogramm als Repräsentamen des realen Waschprozesses betrachte, der dann tatsächlich in der Maschine abläuft. Und in dem Sinne als das Ganze als eine Zeichenrelation verstehe. Dann geht es bei der Waschmaschine, bei der computergesteuerten Waschmaschine nicht um Bedeutung in dem Sinne, dass das, was real beim Waschen passiert, möglichst genau im Modell abgebildet wird, sondern umgekehrt. Das, was real passiert, soll möglichst genau dem entsprechen, was im Modell vorgebildet ist. Das ist die Umkehrung eigentlich der Relation, die Peirce in seinem Modell vorgesehen hat. Denn da soll das Repräsentamen abbilden. Es soll deswegen das Objekt bedeuten können, weil es es möglichst genau abbildet. Während es hier jetzt andersrum ist, die virtuelle Maschine oder der virtuelle Maschinenprozess soll deswegen den realen Maschinenprozess bedeuten können, weil er ihn bewirkt. Der Begriff der Regelung, vielleicht das noch zur Ergänzung, beinhaltet immer zwei Richtungen sozusagen, die durch den Doppelpfeil angedeutet sein sollen. Auf der einen Seite die Steuerung, das heißt, vom Programm gehen Impulse aus, die dafür sorgen, dass der reale Prozess dem virtuell vorgebildeten Prozess entspricht. Da die Wirklichkeit allerdings irgendwie immer ein bisschen sperrig ist und nie so genau vorhersehbar ist in ihren Reaktionen, muss genau das auch immer überprüft werden, muss kontrolliert werden. Und das ist die Gegenrichtung. Und das Ganze macht ja dann diesen Kreislauf aus, den kybernetischen Regelkreislauf charakterisiert. Es wird immer der Ist-Zustand hier jetzt des realen Maschinenprozesses kontrolliert und der wird rückgemeldet und wird in entsprechende neue Steuerungsimpulse, veränderte Steuerungsimpulse auf Seiten des virtuellen Maschinenprozesses umgewandelt. Und in diesem kybernetisch in sich rückgekoppelten Prozess kann dann eben die virtuelle Maschine, die reale Maschine effektiv steuern, obwohl sie nicht vollständig den realen Maschinenprozess sozusagen vorher weiß, in Anführungsstrichen. Braucht sie nicht, weil sie immer kontrolliert, in welchem Zustand sich die Maschine jetzt befindet. Also bei der Waschmaschine etwa weiß die weiß das Programm nicht genau, wie lange es dauert, bis die Temperatur von, sagen wir, 60 Grad erreicht ist. Wenn das Programm das wüsste, das dauert immer eine Viertelstunde, müsste es einfach nur eine Viertelstunde lang heizen und fertig. Es müsste nicht kontrollieren, wann denn tatsächlich die 60 Grad erreicht sind. Da das aber wiederum von vielen Umweltfaktoren abhängt, die eben nicht mitkalkuliert sind oder nicht mitkalkulierbar sind, oder das wäre vielleicht technisch zu aufwendig, von der Außentemperatur hängt es vielleicht ab. Es hängt davon ab, welche Temperatur das Wasser hat, wenn es zuläuft. Es hängt davon ab, wie verkalkt die Heizstäbe sind und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge Faktoren, Realfaktoren, die mit eine Rolle dafür spielen, wie lange so ein Heizvorgang dauert. Und deswegen weiß die Maschine das nicht, wie lange das dauert. Und deswegen muss sie zwischendurch sozusagen immer abfragen, so, wie viel Grad hat es denn jetzt? Hat es jetzt 60 Grad? Nee, immer noch nicht. Weiter heizen. Und wenn 60 Grad erreicht sind, dann kann der nächste Steuerungsschritt erfolgen. Und so auch bezogen auf andere Parameter des gesamten Prozesses. Ja, und dann können wir ebenfalls das übertragen auf das Verhältnis von Lehren und Lernen bei Programmen, programmgesteuertem Lernen. Auch da gilt das Analoge. Ein Lehrprogramm regelt den Lernprozess, indem es ihn steuert und kontrolliert, im Sinne eben des kybernetischen Regelkreislaufs. Und auch hier wird im Grunde genommen die technische Kopplung von Lehrprogramm und Lernprozess in dem Sinne unterstellt, dass eben unterstellt wird, dass Lehren Lernen bewirkt. Das ist also eine der Grundannahmen für dieses Modell von Lehren und Lernen, für dieses maschinelle Modell von Lehren und Lernen, dass Lehren Lernen bewirkt. Dass diese Annahme nicht zutrifft oder nur sehr eingeschränkt zutrifft, ist eigentlich Gemeingut eines jeden, der irgendwie mal mit Lehren und Lernen was zu tun hatte. Und wer hatte das nicht? Lehren bewirkt nicht so ohne weiteres Lernen. Da kommt ein Faktor mit ins Spiel, der in diesem Modell nicht vorkommt. Nämlich das eigene Wollen. Das eigene Lernen wollen. Und das ist also sozusagen ein intervenierender Faktor, der die Kopplung von Lehren und Lernen und auch die maschinelle Kopplung von Lehren und Lernen grundsätzlich in Frage stellt, beziehungsweise eigentlich deutlich macht, eine solche Kopplung auf technisch verstanden kann es gar nicht geben. Wenn es eine Kopplung gibt, dann gibt es sie als gewollte Kopplung. Das heißt, der Lernende will das, was ihm beigebracht wird, lernen. Und selbst dann wissen wir, selbst wenn er will, wenn er motiviert ist, bereit ist dazu, sich das anzuhören, heißt das noch nicht, dass es gelingt. Denn nicht nur das Wollen ist Voraussetzung, sondern natürlich auch das Können auf Seiten des Lernenden. Damit kommt also eine zweite intervenierende Variable sozusagen ins Spiel. Auch das Können auf Seiten des Lernenden muss eines sein, das unterstellt wird, damit Lehren tatsächlich Lernen bewirkt oder sagen wir unterstützt, anregt, fördert. Die heutige Vorlesung hatte die Aufgabe eben zu verstehen, nachvollziehbar zu machen. Es gibt durchaus im alltäglichen Lehrverhalten, Lehr- und Lernverhalten Ansätze dazu, weshalb man auf den Gedanken kommen kann, dass sich Lehren und Lernen maschinisieren lassen. Das liegt darin, dass wir in der Tat so etwas wie Automatismen entwickeln in unserem Lehrverhalten, auch in unserem Lernverhalten, die so ablaufen, als ob wir Maschinen seien. Wenn man diese Automatismen, nämlich diese Routinen, die wir entwickeln können beim Lehren und beim Lernen, wenn man die explizit macht, in Rezepte umformuliert und noch weiter geht, sie in Rezepte formuliert, die von Maschinen interpretiert werden können, Dann kommen wir zu Algorithmen bzw. zu Computerprogrammen, nämlich Computerprogrammen dann, wenn wir Maschinen haben, die solche Algorithmen abarbeiten können. Und dann sind wir da, wo dann auch die Vorstellungen in diesem Feld in den 60er Jahren etwa waren beim programmierten Lernen und dessen Nachfolger dann, als dann die Computer sich allmählich verbreiteten und durchsetzten, erschwinglich wurden, auch für Bildungseinrichtungen, dass man die Vorstellung entwickelte, ja, man kann das Lernen insgesamt, das Lehren und das Lernen effektivieren, wenn man es an Computer überträgt. Denn so wie man das Waschen ja offensichtlich, zumindest wird es heute nicht mehr in Zweifel gezogen, optimieren kann, effektivieren kann, indem man es von Maschinen vollziehen lässt, so müsste sich doch dieses Muster, Optimierungsmuster auch übertragen lassen auf Lehr-Lernprozesse. Warum also nicht Maschinen das effektiver machen lassen, was Menschen mehr oder weniger effektiv nur machen? Eben weil Menschen, wie beim Waschen auch, noch eine Menge andere Motive haben, als sich nur auf das zu konzentrieren, worum es geht, nämlich den technischen Kern sozusagen des Prozesses. Das war die Idee 60er, 70er Jahre des programmierten Lernens und seiner computerisierten Formen, dass man Lehren und Lernen technisch koppeln und Lernen auf diese Weise von Maschinen regeln lassen könne. In den 80er Jahren, 90er Jahren hat man dann so allmählich gemerkt, dass das nicht so funktioniert. Das Konzept des programmierten Lernens ist eigentlich eher untergegangen. Beziehungsweise man hat festgestellt, dass es in bestimmten Bereichen funktioniert. Aber in den meisten Bereichen, vor allen Dingen in den Bereichen, bei denen es um anspruchsvolleres Lernen geht, um ein Lernen, in dem sozusagen das lernende Subjekt tatsächlich als Subjekt mit Willen und Können gefordert ist, nicht funktioniert. Sondern dass man da sozusagen den Lernenden als Partner gewinnen muss. Und um ihn als Partner gewinnen zu können, kann ich ihn nicht oder darf ich ihn nicht einfach als einen Lernautomaten, der gesteuert wird, computergesteuert wird, betrachten. Sondern da muss ich ihn in seinen unserer physischen Welt zugehörigen, unserer Lebenswelt zugehörigen Motiven ernst nehmen. Ich muss ihn in seiner Situiertheit, wie man in der Psychologie dazu sagt, wahrnehmen, also in seiner Einbindung in lebensweltliche Kontexte und verstehen, dass aus dieser Einbindung in lebensweltliche Kontexte heraus Motivationen und Bereitschaften zum Lernen erst erwachsen können und sich eben auch auf diese Kontexte beziehen. Das heißt, das Lernen muss als für einen persönlich sinnvoll erfahren werden und gesehen werden, damit Lernprozesse motiviert werden können. Dazu kommt eben dann alles das, was mit dem Terminus Lernen können bezeichnet wird, was ebenfalls sehr, sehr schwer zu erfassen ist, von sehr, sehr vielen Faktoren abhängt, unter anderem natürlich auch von Motivationen und Bereitschaften. Wenn ich nicht will, kann ich auch nicht. Nicht immer, wenn ich will, kann ich auch, aber wenn ich nicht will, dann kann ich auch nicht. Das ist relativ klar oder kann jedenfalls nur so schlecht und so unvollkommen, dass es sich nicht um eine Verbesserung des Lernprozesses handelt, die durch Maschinisierung vorgenommen wird. Das heißt also, die Maschinisierung des Lernens ist nur in sehr, sehr engen Grenzen tatsächlich möglich und heute ist das auch, denke ich, weitgehend anerkannter Stand der Erkenntnisse auf dem Gebiet, dass Lernen nicht wirklich steuerbar ist, wie das in diesem Modell vorgesehen ist, sondern lediglich anzuregen ist, zu unterstützen ist, zu fördern ist und dass es immer auf Seiten des lernenden Subjektes entsprechenden Motivation und Bereitschaft voraussetzt. Ja, und das war's dann auch für heute.